Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich bin Enzo Ferrari. Geboren wurde ich im Jahr 1898 in Modena, einer kleinen Stadt im Norden Italiens. Es war eine Welt, die noch nicht von Geschwindigkeit geprägt war, sondern von Handwerk, von Maschinen, die langsam entstanden, Stück für Stück. Mein Vater war Metallarbeiter. Er besaß eine kleine Werkstatt, in der er Bauteile fertigte, präzise, robust, funktional. Ich wuchs zwischen Metall, Werkzeugen und dem Klang von Arbeit auf. Schon als Kind verbrachte ich viel Zeit in dieser Werkstatt. Ich beobachtete, wie aus rohem Material etwas entstand, wie sich einzelne Teile zu einem funktionierenden Ganzen zusammenfügten. Es faszinierte mich. Nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dorthin. Ich wollte verstehen, wie Dinge funktionieren. Ein Erlebnis brannte sich besonders in mein Gedächtnis ein. Als ich noch ein Junge war, nahm mich mein Vater zu einem Autorennen mit. Es war kein gewöhnlicher Tag. Es war laut, chaotisch, voller Energie. Die Maschinen waren schnell, unberechenbar, fast lebendig. Und in diesem Moment wusste ich, das ist meine Welt. Es ging nicht nur um Technik, es ging um Emotion, um Risiko, um den Drang, schneller zu sein als alle anderen. Dieses Gefühl ließ mich nicht mehr los. Doch mein Leben begann nicht mit Erfolg. Unsere Familie war nicht reich. Wir hatten genug, aber nicht mehr. Mein Vater arbeitete hart, um uns durchzubringen. Und ich verstand früh, dass nichts selbstverständlich ist, dass man sich alles erarbeiten muss. Trotzdem hatte ich Träume. Ich wollte Rennfahrer werden. Ich wollte Teil dieser Welt sein, die ich als Junge gesehen hatte. Doch der Weg dorthin war unklar. Es gab keine Anleitung, keinen festen Plan, nur diesen Wunsch, der immer stärker wurde. Meine Kindheit war geprägt von Gegensätzen. Auf der einen Seite die Sicherheit der Werkstatt, die Struktur, die mein Vater vorgab. Auf der anderen Seite dieser innere Drang nach Geschwindigkeit, nach etwas Größerem. Etwas, das über das hinausging, was ich kannte. Ich war kein außergewöhnlicher Schüler. Schule interessierte mich wenig. Ich dachte nicht in Büchern. Ich dachte in Bildern, in Maschinen, in Bewegungen. Für mich war klar, mein Weg würde nicht der klassische sein. Ich wollte hinaus. Doch bevor ich diesen Weg wirklich gehen konnte, sollte sich mein Leben dramatisch verändern. Ereignisse, die ich nicht kontrollieren konnte, würden alles beeinflussen und mich zwingen, schneller erwachsen zu werden, als ich es je geplant hatte. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich noch ein Junge. Ein Junge mit einem Traum. Und dieser Traum hatte einen Klang. Den Klang eines Motors. Mein Leben änderte sich nicht langsam. Es änderte sich abrupt. Im Jahr 1914 begann der Erste Weltkrieg. Italien trat einige Zeit später in den Krieg ein und wie viele junge Männer wurde auch ich eingezogen. Es war keine Entscheidung, sondern Pflicht. Die Welt, die ich kannte, verschwand. An ihre Stelle trat eine Realität aus Kälte, Angst und Unsicherheit. Ich wurde nicht sofort an die Front geschickt. Stattdessen arbeitete ich zunächst im Hintergrund, unter anderem in einer Werkstatt für militärische Ausrüstung. Maschinen waren weiterhin Teil meines Lebens. Doch diesmal ging es nicht um Fortschritt oder Begeisterung. Es ging um Krieg. Dann kam die Krankheit. Ich erkrankte schwer an der Grippe, die sich zu dieser Zeit in Europa ausbreitete. Mein Körper war geschwächt, mein Zustand kritisch. Ich wurde aus dem Dienst entlassen und kehrte nach Hause zurück. Für viele war das Glück. Für mich war es ein Bruch. Denn während ich kämpfte, verlor ich alles, was mir Halt gegeben hatte. Mein Vater starb. Mein Bruder starb. Innerhalb kurzer Zeit zerbrach meine Familie. Die Werkstatt, die mich geprägt hatte, verlor ihre Bedeutung. Der Ort, der einst Stabilität bot, wurde zu einer Erinnerung. Ich war plötzlich allein, nicht nur im praktischen Sinne, sondern auch innerlich. Diese Zeit veränderte mich. Ich war gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Es gab keinen Plan mehr, keine Struktur, auf die ich mich verlassen konnte. Alles, was ich hatte, war der Wille, weiterzugehen. Ich verließ Modena. Ich ging nach Turin, eine Stadt, die damals als Zentrum der italienischen Industrie galt. Dort suchte ich Arbeit. Ich wollte in die Welt der Automobile. Ich wollte endlich Teil dieser Branche werden, die mich seit meiner Kindheit faszinierte. Ich bewarb mich bei Fiat. Es war die größte Chance, die ich sehen konnte. Doch sie lehnten mich ab. Für viele wäre das ein Rückschlag gewesen, der sie zurückgeworfen hätte. Für mich war es eine Lektion. Ich verstand, dass der Weg nicht gerade verlaufen würde, dass ich Umwege gehen musste. Ich gab nicht auf. Stattdessen suchte ich weiter. Und schließlich fand ich eine Möglichkeit. Nicht direkt bei Fiat, aber in der gleichen Welt. Ich begann, mich Schritt für Schritt in die Automobilbranche zu bewegen. Anfangs klein, unbedeutend, aber mit einem klaren Ziel vor Augen. Ich wollte nicht nur dabei sein, ich wollte nach oben. Der Krieg hatte mir vieles genommen, aber er hatte mir auch etwas gegeben. Klarheit. Ich wusste jetzt, dass Zeit begrenzt ist, dass man Chancen nutzen muss, wenn sie sich bieten, und dass man sich nicht auf Sicherheit verlassen kann. Von diesem Moment an ging ich meinen Weg mit einer anderen Haltung. Konsequenter, zielgerichteter, ohne Zweifel. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, und genau das machte mich bereit für das, was als nächstes kommen würde. Nach meiner Zeit in Turin wusste ich eines ganz genau. Ich wollte in die Automobilwelt. Nicht irgendwann, nicht vielleicht, sondern jetzt. Die Absage von Fiat hatte mir gezeigt, dass Talent allein nicht reicht. Man musste zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Oder sich diesen Ort selbst schaffen. Ich hatte keinen Namen, keine Kontakte, keine besondere Position. Aber ich hatte Ausdauer. Und ich hatte ein Ziel. Nach weiteren Versuchen fand ich schließlich eine Möglichkeit. Ich bekam eine Stelle bei einem kleinen Unternehmen, das Fahrzeuge prüfte und auslieferte. Es war keine glamouröse Arbeit. Ich war kein Ingenieur, kein Konstrukteur, kein Rennfahrer. Ich war ein einfacher Mitarbeiter. Aber ich war in der Nähe der Maschinen. Und das war alles, was ich brauchte. Ich lernte schnell. Ich beobachtete, hörte zu, stellte Fragen. Ich wollte verstehen, wie Autos gebaut werden, wie sie funktionieren, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Jede Fahrt war für mich mehr als nur ein Auftrag. Sie war eine Lektion. Diese Zeit brachte mich näher an das, was ich wirklich wollte. Und dann kam die Chance. Ich bekam die Möglichkeit, bei Alfa Romeo zu arbeiten. Für mich war das ein entscheidender Schritt. Alfa Romeo war kein gewöhnliches Unternehmen. Es war eine Marke, die für Leistung, für Eleganz und für Rennsport stand. Ich war angekommen. Zunächst arbeitete ich in einer eher unscheinbaren Rolle. Ich war Testfahrer, Verkäufer, Organisator, alles gleichzeitig. Es gab keine klare Grenze zwischen den Aufgaben. Jeder machte, was nötig war. Und genau das spielte mir in die Karten. Ich konnte mich beweisen. Ich zeigte Einsatz. Ich war zuverlässig. Und ich verstand etwas, das viele unterschätzten. Es ging nicht nur darum, schnelle Autos zu bauen. Es ging darum, sie richtig einzusetzen, sie zu positionieren, Rennen zu nutzen um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich begann, mich stärker im Rennsport zu engagieren. Ich fuhr selbst Rennen. Meine Erfolge waren nicht spektakulär, aber sie waren solide. Ich gewann nicht ständig, aber ich fiel auf. Und noch wichtiger, ich verstand das System hinter dem Rennsport. Es ging nicht nur um den Fahrer, es ging um das Team, um Strategie, um Vorbereitung. Diese Erkenntnis veränderte meine Perspektive. Ich begann, weniger als Fahrer zu denken und mehr als Organisator. Ich sah das große Ganze. Ich erkannte, dass ich meine Stärken nicht unbedingt im Cockpit hatte, sondern daneben. Ich konnte Menschen führen. Ich konnte Strukturen aufbauen. Ich konnte aus einzelnen Teilen ein funktionierendes System machen. Bei Alfa Romeo begann ich mir einen Namen zu machen. Nicht als Starfahrer, sondern als jemand, der versteht, wie man Erfolg organisiert. Jemand, der weiß, wie man ein Team formt. Wie man Fahrer auswählt. Wie man Maschinen einsetzt. Das war mein eigentlicher Einstieg. Nicht nur in die Automobilwelt, sondern in die Welt, die ich später selbst formen würde. Bei Alfa Romeo begann ich zu verstehen, wo meine eigentliche Stärke lag. Ich fuhr weiterhin Rennen. Ich kannte die Geschwindigkeit, den Druck, die Anspannung kurz vor dem Start. Doch gleichzeitig merkte ich, dass ich anders dachte als viele andere Fahrer. Während sie sich auf das Fahren konzentrierten, sah ich das Ganze. Ich sah das Team. Ich beobachtete, wie Entscheidungen getroffen wurden, wie Fahrzeuge vorbereitet wurden, wie kleine Details über Sieg oder Niederlage entscheiden konnten. Und ich erkannte, der Erfolg entsteht nicht nur auf der Strecke, er entsteht vorher. Ich begann, mich stärker in die Organisation einzubringen. Ich sprach mit Mechanikern, mit Ingenieuren, mit Fahrern. Ich stellte Fragen. Ich analysierte Abläufe. Ich wollte verstehen, wie man ein System schafft, das konstant Leistung bringt. Das fiel auf. Bei Alfa Romeo bekam ich mehr Verantwortung. Ich wurde nicht mehr nur als Fahrer gesehen, sondern als jemand, der führen kann. Jemand, der Strukturen erkennt und verbessert. Ich nutzte diese Chance. Ich arbeitete daran, Abläufe zu optimieren. Training, Vorbereitung, Einsatzplanung. Alles wurde für mich wichtiger als das einzelne Rennen. Ich dachte langfristig. Ich dachte in Serien, in Entwicklungen, in Fortschritt. Der Rennsport wurde für mich zu etwas anderem. Nicht nur Wettbewerb, sondern Strategie. In dieser Zeit lernte ich auch viele Fahrer kennen. Einige waren talentiert, andere ehrgeizig, wieder andere unberechenbar. Ich verstand schnell, dass ein gutes Team nicht nur aus schnellen Menschen besteht. Es braucht Struktur, es braucht Führung und es braucht jemanden, der den Überblick behält. Ich begann, diese Rolle einzunehmen. Schritt für Schritt entfernte ich mich vom Fahrersitz. Nicht aus Schwäche, sondern aus Überzeugung. Ich wusste, dass ich außerhalb des Autos mehr bewirken konnte als darin. Das war keine einfache Entscheidung. Der Rennfahrer in mir wollte weiterfahren, doch der Organisator verstand, dass meine Zukunft woanders lag. Ich entschied mich bewusst für Kontrolle statt Risiko. Für Aufbau statt Moment. Diese Entscheidung sollte mein Leben verändern. Denn sie führte mich zu dem Punkt, an dem ich nicht mehr nur Teil eines Teams war, sondern begann, mein eigenes zu denken. Irgendwann war klar, ich wollte nicht mehr nur Teil eines Systems sein, ich wollte mein eigenes schaffen. Im Jahr 1929 gründete ich die Scuderia Ferrari. Anfangs war es kein eigenständiger Hersteller. Es war ein Rennteam. Ein Team, das Fahrzeuge von Alfa Romeo einsetzte, aber unabhängig organisiert war. Das war entscheidend. Ich konnte Strukturen aufbauen, Entscheidungen treffen und ein Umfeld schaffen, das genau meinen Vorstellungen entsprach. Die Scuderia war mehr als nur ein Team. Sie war meine Vision von Rennsport. Ich stellte Fahrer ein. Ich arbeitete mit Mechanikern, Ingenieuren, Strategen. Ich suchte nicht nur nach Talent, sondern nach Menschen, die in ein System passten. Menschen, die bereit waren, sich unterzuordnen, wenn es nötig war. Disziplin war zentral. Die Scuderia wuchs schnell. Wir nahmen an Rennen teil, wurden sichtbarer, erfolgreicher. Der Name Ferrari begann, Bedeutung zu bekommen. Noch nicht als Marke für Autos, sondern als Organisation im Rennsport. Und genau das war der erste Schritt. Ich baute Beziehungen auf. Kontakte zu Fahrern, zu Sponsoren, zu wichtigen Persönlichkeiten in der Automobilwelt. Ich verstand, dass Erfolg nicht nur auf der Strecke entsteht, sondern auch daneben. Netzwerke waren entscheidend. Doch mit Wachstum kamen auch Spannungen. Die Verbindung zu Alfa Romeo war eng, aber nicht immer einfach. Ich war abhängig von ihren Fahrzeugen, von ihren Entscheidungen. Gleichzeitig wollte ich mehr Kontrolle, mehr Freiheit. Dieser Konflikt wuchs langsam. Ich wollte nicht dauerhaft im Schatten stehen. Ich wollte nicht nur der Mann sein, der andere Autos erfolgreich macht. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Die Scuderia Ferrari war der Anfang dieses Weges. Ich hatte ein Team aufgebaut, eine Struktur geschaffen, einen Namen etabliert. Alles war vorbereitet für den nächsten Schritt. Doch dieser Schritt würde nicht einfach sein. Denn um wirklich unabhängig zu werden, musste ich mich von dem lösen, was mich groß gemacht hatte. Und genau das stand bevor. Je größer die Scuderia wurde, desto deutlicher wurde ein Problem. Ich war erfolgreich. Mein Team funktionierte. Unsere Ergebnisse sprachen für sich. Doch ich war nicht frei. Ich arbeitete immer noch mit Fahrzeugen von Alfa Romeo. Ich war abhängig von ihren Entscheidungen, von ihrer Strategie, von ihren Grenzen. Und ich wollte keine Grenzen. Die Zusammenarbeit wurde schwieriger. Alfa Romeo begann, sich stärker in den Rennsport einzumischen. Entscheidungen, die früher bei mir lagen, wurden nun von außen beeinflusst. Es ging nicht mehr nur um Leistung, es ging um Kontrolle. Und Kontrolle war für mich entscheidend. Ich konnte nicht akzeptieren, dass jemand anderes die Richtung vorgibt. Ich hatte ein System aufgebaut, das funktionierte. Ich wusste, was nötig war, um erfolgreich zu sein. Doch plötzlich musste ich Kompromisse eingehen. Das passte nicht zu mir. Die Spannungen nahmen zu. Gespräche wurden härter, Positionen klarer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Bruch kommen würde. Und dieser Moment kam. Ich verließ Alfa Romeo. Es war kein einfacher Schritt. Es war ein Risiko. Ich gab Sicherheit auf, Strukturen, die funktioniert hatten. Doch gleichzeitig war es die einzige Möglichkeit, meinen eigenen Weg wirklich zu gehen. Ich musste von vorne beginnen. Nicht komplett, aber in einem entscheidenden Punkt. Ich hatte keine eigenen Fahrzeuge. Ich hatte Erfahrung, Kontakte, ein Team, aber ich hatte noch kein eigenes Produkt. Also begann ich, daran zu arbeiten. Zunächst gründete ich ein neues Unternehmen, doch vertraglich war ich eingeschränkt. Ich durfte meinen Namen für eine bestimmte Zeit nicht im Zusammenhang mit Rennfahrzeugen verwenden. Eine Regel, die mich bremste, aber nicht stoppte. Ich nutzte die Zeit. Ich bereitete alles vor. Strukturen, Ideen, Konzepte. Ich wusste, dass der Moment kommen würde, an dem ich vollständig unabhängig arbeiten kann. Und wenn dieser Moment kommt, wollte ich bereit sein. Diese Phase war entscheidend. Ich war nicht mehr Teil eines großen Unternehmens. Ich war auf mich gestellt. Jede Entscheidung lag bei mir. Jeder Fehler ebenso. Doch genau das wollte ich. Ich hatte lange genug im System gearbeitet. Jetzt war es Zeit, mein eigenes zu schaffen. Der Bruch war notwendig. Denn ohne ihn hätte es nie das gegeben, wofür mein Name heute steht. Ferrari. Die Jahre nach dem Bruch waren entscheidend. Ich hatte Erfahrung, ich hatte ein Team, ich hatte eine Vision. Doch mir fehlte noch etwas. Ein eigenes Auto. Nicht ein Fahrzeug, das ich betreue oder einsetze, sondern eines, das meinen Namen trägt. Meine Idee. Meine Philosophie. Im Jahr 1947 war es soweit. Das erste Ferrari-Auto entstand. Es war mehr als nur eine Maschine. Es war ein Statement. Ein Zeichen dafür, dass ich meinen eigenen Weg gegangen war. Ohne Kompromisse. Jeder Teil, jede Entscheidung, jede Linie hatte einen Zweck. Leistung stand im Mittelpunkt. Ich wollte keine gewöhnlichen Fahrzeuge bauen, keine Autos für den Alltag. Für mich war ein Auto nur dann wirklich wertvoll, wenn es schnell war, wenn es Emotionen auslöste, wenn es auf der Rennstrecke bestand. Das war der Maßstab. Das erste Modell war nicht perfekt. Es konnte nicht perfekt sein. Aber es war der Anfang. Und dieser Anfang war entscheidend. Ich hatte etwas geschaffen, das unabhängig war. Etwas, das nicht mehr von anderen kontrolliert wurde. Ferrari war geboren. Von Anfang an war klar, Rennsport und Straße gehören zusammen. Die Autos sollten auf der Strecke gewinnen und dieses Gefühl auf die Straße bringen. Erfolg im Rennsport war keine Nebenwirkung. Er war das Ziel. Ich baute weiter. Neue Modelle. Verbesserte Technik. Ständige Entwicklung. Stillstand war keine Option. Jeder Fortschritt war notwendig, um vorne zu bleiben. Und vorne zu bleiben war das Einzige, was zählte. Gleichzeitig begann sich der Name Ferrari zu verbreiten. Nicht nur in Italien, auch international. Menschen hörten von diesen Autos, von ihrer Geschwindigkeit, von ihrem Klang, von ihrer Präsenz. Es war nicht nur Technik, es war Emotion. Und genau das machte den Unterschied. Ich war kein Ingenieur im klassischen Sinne. Ich konstruierte nicht jedes Detail selbst. Aber ich wusste, was ich wollte. Und ich wusste, wann etwas gut genug war und wann nicht. Das erste Auto war der Anfang. Doch das Ziel war größer. Ich wollte nicht nur Fahrzeuge bauen. Ich wollte eine Marke schaffen, die bleibt. Und genau das begann in diesem Moment. Mit den ersten eigenen Fahrzeugen begann die Phase, die mich am stärksten prägte. Der Rennsport war für mich kein Nebenprojekt. Er war der Mittelpunkt. Alles, was ich tat, diente einem Ziel: zu gewinnen. Rennen waren der Maßstab. Nicht Verkaufszahlen, nicht Meinungen, nur Ergebnisse. Und die Ergebnisse kamen. Ferrari begann, Rennen zu gewinnen. Nationale Wettbewerbe, internationale Rennen, große Serien. Der Name wurde immer bekannter. Unsere Fahrzeuge waren schnell, aggressiv, kompromisslos. Genauso wie ich es wollte. Doch der Rennsport hatte eine andere Seite. Er war gefährlich. Die Technik entwickelte sich schnell, aber nicht immer sicher. Die Fahrer gingen an ihre Grenzen und manchmal darüber hinaus. Jeder wusste, was auf dem Spiel steht. Doch niemand sprach es aus. Ich verlor Fahrer. Menschen, die für mich gefahren sind. Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Einige von ihnen starben auf der Strecke. Unfälle, die nicht hätten passieren dürfen und doch passierten. Diese Momente veränderten alles. Von außen wurde ich oft als distanziert beschrieben. Kalt. Unnahbar. Jemand, der weitermacht. Egal, was passiert. Doch die Realität war komplexer. Ich wusste, dass jeder Fahrer ein Risiko eingeht. Ich wusste auch, dass ich dieses Risiko ermögliche. Das ließ sich nicht trennen. Trotzdem ging ich weiter. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Überzeugung. Rennsport bedeutet Risiko. Wer ihn betreibt, akzeptiert dieses Risiko. Und wer gewinnen will, kann es nicht vollständig vermeiden. Ich konzentrierte mich auf das, was ich beeinflussen konnte. Bessere Fahrzeuge, bessere Vorbereitung, klare Strukturen. Doch ich wusste, dass es nie genug sein würde, um jede Gefahr auszuschließen. Parallel wuchs der Erfolg weiter. Ferrari wurde zur festen Größe im Motorsport. Unsere Fahrzeuge standen für Leistung, für Geschwindigkeit, für den Willen, immer vorne zu sein. Das zog Aufmerksamkeit an. Fahrer wollten für mich fahren. Kunden wollten meine Autos besitzen. Der Name Ferrari wurde stärker. Doch mit jedem Sieg, mit jedem Erfolg, blieb auch die Erinnerung an das, was es gekostet hatte. Der Rennsport gab mir alles und er nahm mir viel. Ich akzeptierte beides, denn für mich gab es keine Alternative. Mit den Jahren wurde aus einem Unternehmen etwas Größeres. Ferrari war nicht mehr nur ein Name im Rennsport, es wurde zu einem Symbol für Geschwindigkeit, für Exklusivität, für eine bestimmte Vorstellung davon, was ein Auto sein kann. Ich kontrollierte alles: Design, Entscheidungen, Fahrer, Strategie. Nichts geschah ohne meine Zustimmung. Manche nannten mich schwierig, andere nannten mich kompromisslos. Für mich war es notwendig. Wenn man eine Marke aufbaut, die Bestand haben soll, darf man keine Kompromisse eingehen. Ich traf Entscheidungen, die nicht immer verstanden wurden. Ich entließ Fahrer, auch wenn sie erfolgreich waren. Ich stellte junge Talente ein, wenn ich Potenzial sah. Ich änderte Strukturen, wenn ich glaubte, dass es nötig war. Für mich zählte nur eines: das Ergebnis. Erfolg war kein Zufall. Er war das Resultat klarer Entscheidungen. Mit der Zeit wurde mein Einfluss größer. Nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch darüber hinaus. Journalisten schrieben über mich. Fans interessierten sich nicht nur für die Autos, sondern auch für die Person dahinter. Ich wurde Teil der Geschichte. Doch ich suchte nie die Öffentlichkeit. Ich sprach wenig. Ich erklärte mich selten. Ich ließ die Ergebnisse für sich sprechen. Das verstärkte den Mythos. Menschen füllten die Lücken mit eigenen Vorstellungen. Sie machten aus mir eine Figur, die größer war als der Mensch selbst. Das war nicht geplant, aber es war effektiv. Ferrari stand für mehr als Technik. Es stand für Emotion, für Leidenschaft, für etwas, das man nicht messen kann. Und genau das machte den Unterschied. Die Fahrzeuge wurden begehrt, nicht weil sie praktisch waren, sondern weil sie etwas auslösten. Ein Gefühl, einen Anspruch. Wer einen Ferrari besaß, wollte nicht nur fahren, er wollte dazugehören. Ich verstand das und ich nutzte es. Der Mythos wuchs weiter. Und mit ihm wuchs auch die Erwartung. Stillstand war keine Option. Ferrari musste immer das bleiben, was es geworden war. Ein Name, der für das Maximum steht. Mein Weg begann im Jahr 1898 in Modena. Und er endete im Jahr 1988, ebenfalls in meiner Heimat. Dazwischen lag ein Leben, das sich um eine einzige Sache drehte: Geschwindigkeit. Ich kam aus einfachen Verhältnissen, aus einer Werkstatt, in der Arbeit mehr zählte als Worte. Dort lernte ich, dass Präzision entscheidend ist, dass jedes Detail eine Rolle spielt und dass man nur dann etwas Besonderes schaffen kann, wenn man kompromisslos bleibt. Diese Haltung begleitete mich mein ganzes Leben. Ich war kein großer Rennfahrer, ich war kein klassischer Ingenieur. Doch ich verstand etwas, das für meinen Weg entscheidend war: wie man Menschen, Maschinen und Ziele verbindet. Ich baute kein Unternehmen. Ich baute ein System. Ein System, das auf Leistung ausgerichtet war, auf Wettbewerb, auf den Willen, besser zu sein als alle anderen. Rennen waren für mich nie nur Veranstaltungen. Sie waren Prüfungen. Jeder Sieg bestätigte den Weg. Jede Niederlage zeigte, wo wir besser werden mussten. Ferrari wurde zu mehr als einem Namen. Es wurde zu einem Anspruch. Doch dieser Anspruch hatte seinen Preis. Ich habe Erfolge erlebt. Große Siege, die den Namen Ferrari in die Welt getragen haben. Aber ich habe auch Verluste erlebt. Fahrer, die ihr Leben auf der Strecke gelassen haben. Entscheidungen, die schwer waren, aber notwendig. Ich war nicht immer leicht. Ich war nicht immer verständlich. Doch ich war konsequent. Am Ende meines Lebens war Ferrari eine Marke, die weltweit bekannt war. Ein Symbol für das, was möglich ist, wenn man sich auf ein Ziel konzentriert und nicht davon abweicht. Meine Autos stehen bis heute für das, was mich angetrieben hat. Leistung, Emotion, Kompromisslosigkeit. Vielleicht ist das mein Vermächtnis. Nicht die einzelnen Modelle, nicht die Siege, sondern die Idee, dass man etwas erschaffen kann, das über einen selbst hinausgeht. Ich habe mein Leben diesem Ziel gewidmet und ich würde es wieder tun. Wenn du davon träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Und wenn du noch tiefer in die Ferrari-Welt eintauchen möchtest, findest du das passende Buch, den Film und auch deinen Ferrari zum Selberbauen hier in den Shownotes.